Und inzwischen ist die Queen, wie wir wissen, das am längsten regierende Oberhaupt eines Königshauses überhaupt. Sie hat 14 Prime Minister überlebt, 7 Päpste und sogar 25%, also ein Viertel aller amerikanischen Präsidenten. Wie kriegt man das hin? Wie kann man das Königshaus zusammenhalten, so wie sie das seit Ewigkeiten tut, und gleichzeitig für so viele Länder verantwortlich sein? Erst wenn dieser Dreiklang durchlaufen ist, hat der Input gefruchtet, und ich glaube, der letzte Punkt, der Konsequenz mit sich bringt, ist der Punkt, an dem wir alle noch arbeiten können.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Tobias Kargol und Philipp Böndel.
Herzlich willkommen bei Folge 34 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen. Es ist mal wieder Zeit für Quick Wins, und ich kann euch an der Stelle verraten, es ist meine vorerst letzte Folge Quick Wins, denn Tobias und ich haben uns überlegt, dieses Format im Jahr 2021 durch etwas Neues zu ersetzen. Das heißt, alle 14 Tage wie gewohnt wir beide am Mikrofon und dann ein neues Format. Was genau es sein wird, verrate ich an der Stelle noch nicht. Lasst euch überraschen, es wird auf jeden Fall super. Diese Folge möchte ich nutzen, um über eine Serie zu sprechen, nach der ich süchtig bin momentan. Es gibt ja im Prinzip nur 2 Netflix-Serien, die man überhaupt guckt aktuell und über die alle sprechen. Das ist zum einen The Queen's Gambit, die einen riesen Schachhype ausgelöst hat. Witzigerweise wird die Hauptfigur Beth Harmon dieses Jahr sehr wahrscheinlich sogar zur Schachspielerin des Jahres gewählt und nicht der eigentlich dafür vorgesehene Profi Magnus Carlsen. Völlig skurril. Die Serie ist so populär, sie hat 60 Millionen Zuschauer bzw. Haushalte vor die Fernseher verbannt im ersten Monat. Damit absoluter Rekord für eine Netflix-Serie. Und auf Plattformen wie zum Beispiel Chess.com oder LiChess in China haben sich die Neuregistrierungen in den letzten Wochen verfünffacht. Auch LinkedIn war voll mit Nachrichten zum Thema The Queen's Gambit, habt ihr sicherlich alle mitbekommen. Jeder hatte irgendwie einen Post, bei dem die Google-Trends zu sehen waren. Die Google-Trends bzw. Google-Suchen ging ja auch durch die Decke. Ja, ich bin total gespannt, wie das weitergeht, ob sich jetzt wirklich alle zu Weihnachten Schachbretter kaufen und Schachbücher erwerben, um irgendwie Schach zu lernen. Ich fand Schach auch immer spannend. Ich war damals total stolz, als ich die Rochade konnte und so 2, 3 Eröffnungen. Das ist aber auch schon ewig her. Und mal gucken, vielleicht gehe ich da wieder an den Start. Kleiner Funfact noch am Rande, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen. The Queen's Gambit wurde zu einem sehr großen Teil und über weite Strecken in Berlin gedreht. Wusste ich auch nicht. Einige Teile von Berlin sehen wohl so aus wie Kentucky, Paris oder Moskau. Total spannend, kann man sich im Internet mal ansehen, die Drehorte. Eine Serie mehr oder weniger komplett produziert in Deutschland. Was nicht in Deutschland produziert wurde, ist The Crown. Und The Crown ist die Serie, über die ich heute mit euch sprechen möchte. Denn meine Frau und ich sitzen seit Wochen gebannt vor dem Fernseher und schauen The Crown. Tatsächlich sind wir gerade erst eingestiegen. Ich weiß natürlich, dass es seit dem 15. November die 4. Staffel von The Crown gibt. Und interessanterweise hat es uns jetzt erst gepackt, beziehungsweise interessanterweise ist diese Serie ja auch erst mit dieser 4. Staffel gerade irgendwie zu einem Hype-Thema geworden. Und sie ist, was ich auch nicht wusste, die teuerste Netflix-Produktion aller Zeiten. So aufwendig war das Ganze. Aber es hat sich gelohnt, denn ein British Academy Television Award, ein Emmy und ein Golden Globe waren die Folge in den letzten Jahren. Und ja, ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, das ist ein absolutes Serienhighlight. Und dieses Serienhighlight The Crown dreht sich im Kern um Queen Elizabeth II., die Queen, wie wir sie alle irgendwie kennen. Und meine Wahrnehmung von der Queen war bisher tatsächlich eher die einer sehr strengen, mürrischen und stoizistischen Dame. Damit scheine ich aber komplett falsch zu liegen, beziehungsweise gibt es noch eine andere Seite von Queen Elizabeth, und das fand ich extrem spannend, denn gerade in der ersten Staffel, an der wir gerade sitzen, sieht man die sehr persönliche und private Seite der Queen, natürlich alles vorausgesetzt, dass es der Realität entspricht, aber meine Recherchen im Netz haben ergeben, dass dem zu einem sehr großen Teil so ist. Und so wollte Queen Elizabeth zu Beginn gar nicht direkt Queen werden. Das kam alles total überraschend, dazu später mehr, denn ihr Onkel ist ja nach einem Jahr vom Thron gestiegen und hat seine Krone abgegeben, wodurch ihr Vater zum König wurde und sie in der Thronfolge aufstieg. Sie war ja zu Beginn nur auf Rang 3 und damit gar keine so aussichtsreiche Kandidatin auf den Thronposten bzw. auf die Thronfolge. Und als es dann soweit war, war sie tatsächlich auch ein Stück weit überrascht, dass es so schnell ging. Ihr Vater erkrankte ja und verstarb dann aufgrund dieser Erkrankung. Sie war gerade in Kenia und übernachtete in einem Baumhaushotel, auch total spannend, und dachte, sie hätte noch ein bisschen Zeit für sich und ihren Ehemann, den Philipp, schöne Grüße an der Stelle, Namensvetter, den sie damals gerade erst geheiratet hat, und wollte das Leben genießen und das Leben leben mit all den Vorzügen, die man so hat. Und sie wusste, dass die Bürde, eine Königin zu werden, wahnsinnig viel mit sich bringt, für das sie eigentlich zum damaligen Zeitpunkt, sie war gerade mal 25 Jahre alt, noch nicht wirklich bereit war. So wollte sie auch nicht in den Buckingham Palace ziehen, einen Ort, der in der Serie als eher kühl und unpersönlich beschrieben wird, und wollte in ihrem gerade erst umgebauten Zuhause bleiben, das frisch renoviert wurde von ihr und ihrem Ehemann Philipp. Also alles irgendwie nicht wie geplant und alles auch gar nicht so sehr in ihrem Sinne. Und das fand ich faszinierend, denn man vergisst häufig, dass Menschen in besonderen Rollen auch nur Menschen sind. Wir gucken uns Präsidenten an, wir gucken uns CEOs an, wir schauen auf Könige und Königinnen, auf Vorstände, auf Vorgesetzte, auf Trainer. Also alle Menschen, die in einer besonderen Rolle sind, häufig immer nur durch die Brille ihrer Rolle und ihrer Funktion. Und vergessen häufig, dass dahinter ja auch noch Menschen stecken, die vielleicht ganz andere Charaktereigenschaften mit sich bringen oder ganz andere Vorlieben und Ziele und Gewohnheiten haben, als es diese Rolle ja im Zweifel erfordert oder auch im ersten Blick vermittelt. Ich glaube, wenn wir diesen Blick verändern, hilft uns das in vielen privaten wie auch beruflichen Situationen. Also wenn wir mal die Rolle außen vor lassen und versuchen, hinter diese Rolle zu blicken, hinter die Rolle einer Königin, hinter die Rolle eines CEOs, hinter die Rolle einer Präsidentin. Das kann uns in der Geschäftsanbahnung helfen, das kann uns in der Verhandlung helfen, im Personalgespräch, in einer Präsentation, aber auch in einer Konfliktsituation. Wenn wir besser verstehen, was treibt den Menschen denn eigentlich? Wie ist er gestrickt? Welche Ziele hat er? Und was für eine Persönlichkeit verbirgt sich auch hinter dieser Position? Und das bringt mich auch zum ersten Learning, nämlich, dass man den Menschen losgelöst von Rolle und Position betrachten sollte. Was sind ihre persönlichen Eigenschaften, Ängste und Motivation? Dann haben wir gerade schon gesagt, dass der Aufstieg auf den Thron bzw. die Krönung mit damals gerade mal 25 Jahren extrem unerwartet kam. Das Ganze war im Jahr 1952 und inzwischen ist die Queen, wie wir wissen, die am längsten regierende Königin überhaupt bzw. das am längsten regierende Oberhaupt eines Königshauses überhaupt. Sie hat 14 Prime Minister überlebt, 7 Päpste und sogar 25%, also ein Viertel aller amerikanischen Präsidenten, eine unglaubliche Zahl. Und in der Serie, auch da wieder der Verweis auf die erste Staffel, sieht man sehr schön, wie es losging und wie unsicher sie damals war. Die erste Begegnung mit Churchill, wo sie nicht wirklich wusste, wie sie sich zu verhalten hat, wie sie ihm die Hand reicht zur Begrüßung, die Diskussion rund um ihren Mädchennamen beziehungsweise den Namen ihres Mannes, ihres Gatten Philipp, den sie damals übernehmen wollte nach der Hochzeit, wo ihr aber viele von abgeraten haben. Die Diskussion um den Wohnsitz, wir haben es gerade schon besprochen, sie wollte nicht wirklich in den Buckingham Palace. Und auch der Umgang mit Dokumenten, die sie fortan erhielt als Königin. Ja, auch das sieht man sehr schön, die rote Box mit The Queen drauf, die täglich die Dokumente aus dem Parlament übermittelt und von der Königin entsprechend gesichtet werden müssen. Der entscheidende Unterschied zwischen der Queen heute und der Queen im Jahr 1952 ist meiner Meinung nach die Erfahrung. Und Erfahrung kann man nur machen. Sie ist weder käuflich, noch kann man sie nachlesen, noch kann man sie studieren. Klingt erstmal simpel und total einleuchtend, aber wenn wir das mal auf unsere eigene Beurteilung von uns selber übertragen, finde ich, ist das ein ganz wichtiger Faktor und vielleicht sogar der wichtigste Faktor, wenn wir uns fragen, sind wir eigentlich für gewisse Funktionen und Aufgaben und Stellen ausreichend gewappnet und geeignet? Das gilt ja auch gerade im Kontext von Beförderungen, wo sich viele vielleicht überfordert fühlen. Die Queen hatte die Wahl nicht, sie wurde zu ihrem Glück gezwungen und hat einen tollen Job gemacht. Und ich bin mir fast sicher, dass wenn man sie gefragt hätte, sie es abgelehnt hätte. Mit 25, in Kenia, im Baumhaus. Sie war überhaupt nicht in dem Modus, Königin zu werden. Ich würde sogar so weit gehen, zu behaupten, dass nur ein Bruchteil aller von uns den Job angenommen hätten. Fakt ist aber, dass egal ob Männlein oder Weiblein, wir erst wissen, ob wir es können, wenn wir es gemacht haben. Das gilt für Führungsaufgaben, aber auch für Gründungen. Ja, kann man Unternehmer sein, kann man ein Unternehmen aufbauen? Das wird man wahrscheinlich erst wissen, nachdem man es getan hat. Und wer nicht vom Glück dazu gezwungen wird, wie im Fall der Königin, muss halt selber ins kalte Becken springen und für sich herausfinden, ob es funktioniert. Und auch das wäre ein Learning von mir, von der Queen in dieser Folge. Man wird erst wissen, ob man es kann, nachdem man es getan hat. Konfuzius, um einen kleinen Schlenker zu machen, hat, wie ich finde, ein sehr schönes Zitat zu dieser Erkenntnis formuliert. Nämlich, die Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken. Sie beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir bereits hinter uns haben. Hab ich in meinem Learning natürlich nicht so schön verpackt wie Konfuzius, meint aber das Gleiche. Wir müssen die Erfahrung erstmal machen, um dann bewerten und beurteilen zu können, ob der Weg der richtige war und ob wir die notwendige Qualifikation mitbringen und ob das, was wir uns vorgenommen haben, auch von uns erfüllt werden kann. Ich bin mir sicher, dass wenn man das mit dem nötigen Selbstbewusstsein vorantreibt, man in vielen, vielen Fällen und weit mehr als der Hälfte aller Fälle herausfinden wird, dass man das kann. Zurück zu Queen Elizabeth II. Ich habe ein schönes Zitat gefunden. In diesem Zitat geht es um die Erfolgsformel, wenn es um Führung geht. Dieses Zitat stammt aus einer Rede, die sie 2010 vor den United Nations gehalten hat. Ich habe das mal ins Deutsche übersetzt. Sie sagt, ich kenne keine einzige Erfolgsformel, aber im Laufe der Jahre habe ich beobachtet, dass einige Führungseigenschaften universell sind und es oft darum geht, Wege zu finden, wie Menschen ermutigt werden können, ihre Anstrengungen, ihre Talente, ihre Einsichten, ihren Enthusiasmus und ihre Inspiration zur Zusammenarbeit zu bündeln. Das gilt natürlich auch in einem Königshaus. Klar. Was auf den ersten Blick wie ein Traum erscheint, bringt viele Bürden und Auflagen mit sich. Wir haben gerade erst mitbekommen, Meghan und Harry sind ausgezogen. Die Queen selber ist überhaupt nur Queen geworden, weil ihr Onkel damals aufgrund seiner damaligen Freundin, die er heiraten wollte aus den USA, die Krone niederlegte. Und die Queen muss sich ja um viel mehr kümmern als nur das Königshaus und die Belange der Familie. Denn sie ist ja neben dem Vereinigten Königreich, beziehungsweise neben dem Vereinigten Königreich Großbritanniens und Nordirland, auch noch die Königin von 15 weiteren als Commonwealth Realms bezeichneten souveränen Staaten. Darunter Australien, Jamaika, Neuseeland und sogar Kanada. Wie kriegt man das hin? Wie kann man sich um die Familie kümmern und gleichzeitig, oder wie kann man das Königshaus zusammenhalten, so wie sie das seit Ewigkeiten tut, und gleichzeitig für so viele Länder verantwortlich sein? Sie sagt, der persönliche Kontakt ist extrem wichtig. Und nicht nur der persönliche Kontakt, sondern auch die Wertschätzung, die damit einhergeht, diesen Kontakt zu ermöglichen. Meint konkret, sie war damals 1954 zum Beispiel die erste, die Australien besuchte, also das erste königliche Oberhaupt Englands, das Australien besuchte. Dafür musste man damals 6 Wochen lang über die See segeln. Und sie sagt, der Einsatz dieser Reise wird als Wertschätzung gedeutet. Das heißt, die Reise, dass man diese Reise auf sich nimmt, ist im Prinzip Ausdruck der Wertschätzung und in dem Moment vielleicht sogar viel mehr wert als das eigentliche Gespräch. Bedeutet auch, eine Mail und ein Anruf kann diese Art der Wertschätzung, also die Strapazen, die man auf sich nimmt, um ein Gespräch zu führen, um einen Termin wahrzunehmen, eben nicht ersetzen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was im Moment ein ganz wichtiges Thema ist in vielen Unternehmen. Denn Videocalls, die ja grundsätzlich wunderbar funktionieren und viele persönliche Meetings überflüssig machen, sind zu 99% zweckgebunden. Und die Wertschätzung findet außerhalb der Meetings statt. Das sind dann die 10, 15 Minuten Kaffeegespräch, das kann die Mittagspause sein, das kann aber auch der spontane Anruf sein, der nicht zweckgebunden ist, oder das unerwartete Feedback bei WhatsApp, per E-Mail. Es geht darum, Wege zu finden, wie Menschen ermutigt werden können, ihre Anstrengungen, ihre Talente, ihre Einsichten, ihren Enthusiasmus und ihre Inspiration zur Zusammenarbeit zu bündeln. Das war das Zitat und der Ausschnitt, den ich für entscheidend halte. Wie man das macht, ist sekundär. Wir haben über die letzten 33 Folgen über viele Vorbilder und Führungskräfte gesprochen, egal ob es ein Jeff Bezos ist, ob es Bill Gates ist, ob Zuckerberg ist, Richard Branson, Angela Merkel, Jürgen Klopp, Ocasio-Cortez und so weiter und so fort. Alle sind völlig anders, alle haben völlig andere Charaktereigenschaften und trotzdem sind alle dazu in der Lage, ihre Mannschaft beisammen zu halten. Das ist mal eine Bundesrepublik, das ist mal ein Königreich, das ist mal eine Fußballmannschaft, das ist mal eine Werbeagentur, das kann aber auch eine Riesen-Company mit Zehntausenden von Mitarbeitern sein. Da, glaube ich, ist das Entscheidende, dass es keine Formel für perfekte Führung gibt. Aber alle Gleichungen beginnen mit der Motivationsfähigkeit. Das ist wiederum ein Learning, das ich mitnehmen möchte, denn jeder braucht für sich Tools, um seine Mannschaft zu motivieren und zusammenzuschweißen und auf einen Kurs zu bringen. Wie man das macht, hängt von jedem persönlich ab, von seinen eigenen Stärken, von seiner eigenen Ansprache, von seiner eigenen Methodik, die man erlernt hat. Wichtig ist nur, dass man immer im Hinterkopf hat, dass Motivationsfähigkeit und die Wertschätzung, auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir vorhin gehört haben, Wertschätzung, in dem Fall dann das Beispiel der Strapazen, die man auf sich nimmt, ein ganz wichtiger Faktor sind. Ein weiteres Thema, das ich von Queen Elizabeth II. Mitgenommen habe, ist Disziplin und Konsequenz. Und gerade das Zweite, nämlich das Konsequentsein, ist bisher in den 33 Folgen von Learnings, finde ich, noch zu kurz gekommen. Wir haben viel über Disziplin gesprochen, dabei ging es dann häufig um harte Arbeit, kurze Nächte und so weiter und so fort. Aber die Konsequenz ist eben auch nicht zu unterschätzen. Die Queen wusste, als sie berufen wurde, dass sie ihre eigenen Vorlieben dem Amt unterordnen muss. Das wird relativ schnell klar. Sie hat akzeptiert, dass ihre neue Rolle eine absolute Vorbildsfunktion hat. Ohne Wenn und Aber. So ist es tatsächlich so, dass sie bis heute nur an einem einzigen Tag im Jahr nicht auf die Dokumente blickt, die sie in der roten Box übermittelt bekommt. Und das ist an Weihnachten. Sie hat keine freien Tage, es gibt keinerlei Ausreden, sie macht zweimal die Woche Sport, sie geht reiten, sie geht mit den Hunden Gassi, wobei ich persönlich mir kaum vorstellen kann, dass sie das jeden Tag oder mehrmals täglich selber macht, mit den Corgis heißen sie, glaube ich. Und sie schreibt an jedem Abend ihr persönliches Tagebuch. Da ist sie komplett konsequent und lässt sich dadurch ihre Verpflichtungen nicht aus der Ruhe bringen. Dazu gibt es ein Zitat von ihr. Sie sagt, wir alle müssen die richtige Balance zwischen Aktion und Reflexion finden. Bei so vielen Ablenkungen vergisst man leicht, innezuhalten und Bilanz zu ziehen. Das ist nochmal ein weiterer Aspekt, aber er zahlt auch auf die Konsequenz ein. Nämlich, man muss auch mal konsequent innehalten und konsequent reflektieren. Und ich glaube, das ist ein Faktor, den auch ich in der Vergangenheit ein Stück weit vernachlässigt habe, weil sich die Konsequenz immer nur auf den vorderen Teil bezog, nämlich möglichst viel zu bewegen, möglichst viel zu erfüllen, möglichst viele Aufgaben auf die To-Do-Liste und dann wieder runterzubringen. Aber man muss auch konsequent sein, um zu reflektieren und um innezuhalten und um die notwendige Energie zu tanken, die man für die weitere Strecke und den weiteren Weg braucht. Sei es, dass man meditiert, sich die Calm-App runterlädt, auch dazu gab es eine Folge, dass man mal das E-Mail-Programm ausmacht und zwei Stunden konzentriert an einem Projekt arbeitet oder an einem Dokument. Das kann sehr unterschiedlich sein. Wichtig ist nur, dass man in beiden Bereichen die notwendige Konsequenz hat. Viel tun, aber auch mal innehalten. Dazu habe ich ein Zitat von Heinrich Theodor Fontane, einem deutschen Schriftsteller, Journalisten und Kritiker, mitgebracht. Der sagt nämlich, wie ich finde, sehr treffend: In der Aufstellung unserer Grundsätze sind wir strenger als in ihrer Befolgung. Und ich glaube, da ist was dran. Denn wie gerade schon erwähnt, ertappe ich mich selbst häufig dabei, wie ich immer wieder viele kluge Dinge auch in diesem Podcast sage oder zumindest hoffe zu sagen oder lerne durch die Inhalte, die wir besprechen, aber es dann stellenweise an der konsequenten Umsetzung mangelt. Auch da wieder der Hinweis auf die Meditationsfolge. Ich habe mir jetzt, glaube ich, schon 5, 6, 7, 8 Wochen vorgenommen zu meditieren und es bis heute nicht konsequent durchgezogen. Learning aus der ganzen Geschichte: Der Dreiklang der Verhaltensänderung, wie ich ihn nenne. Zuerst kommt die Erkenntnis, dann die Überzeugung und dann die Konsequenz. Erst wenn dieser Dreiklang durchlaufen ist, hat der Input gefruchtet und ich glaube, der letzte Punkt, der Konsequenz mit sich bringt oder der uns befiehlt, konsequent zu sein, ist der Punkt, an dem wir alle noch arbeiten können. Noch zwei weitere Punkte von Queen Elizabeth, bevor die heutige Folge Quick Wins durch ist. Zum einen die Offenheit für Wandel. Tobias hat es in seiner Folge über BioNTech gesagt, Erfolgsformel für Unternehmer ist Wissen plus Leidenschaft plus Offenheit. Und ich glaube, letzterer wird auch da wieder völlig unterschätzt, ähnlich wie ich das gerade zusammengefasst habe. Und der Dreiklang der Verhaltensänderung, ne, Erkenntnis, Überzeugung, Konsequenz, glaube ich auch hier, dass der letzte Punkt häufig übersehen oder überlesen wird oder zumindest nicht befolgt wird. Denn offen bedeutet ja nicht nur, sich auch mal andere Meinungen anhören, sondern Offenheit bedeutet auch, völlig konträre Sichtweisen auch mal einzunehmen und dann auch mal Wege zu gehen, von denen man vielleicht vorher dachte, dass sie für einen nicht in Frage kommen. Das gilt in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, gerade auch wieder aktuell während der Corona-Krise, natürlich im Bereich Technologie. Ja, da war die Queen auch sehr weit vorne. Ihre Krönung 1953 fand in der Westminster Abbey statt und Winston Churchill wollte es damals im Radio übertragen. Sie hat sich dagegen gewehrt und wollte unbedingt eine Ausstrahlung im TV. Hat sich durchgesetzt, es war ein Riesenerfolg und das wiederum hat ihr zusätzliche Popularität gebracht. Und die Queen war 1976 tatsächlich das erste Staatsoberhaupt oder eine der ersten, die eine E-Mail versendet hat. Wusste ich auch nicht, im März 76 konnte sie über das ARPANET, einem Vorläufer des Internets, eine E-Mail versenden. Ganz spannend, gibt's auch unterschiedliche Artikel drüber im Internet, kann man sich mal ansehen. Also Offenheit als absolute Schlüsselqualifikation, schon bei der Queen in den letzten 60 Jahren ihrer Regentschaft. Und ein weiterer wichtiger Punkt, weswegen die Queen es geschafft hat, so viele Menschen zu fesseln und das Königshaus bis heute beisammen zu halten, ist, dass sie stets sichtbar war und sich Sichtbarkeit verschafft hat. Denn klar, wir haben inzwischen das Jahr 2020, es gibt andere Themen, andere Kanäle, andere Sorgen, andere Baustellen, dass sich da Menschen immer noch für ein Königshaus und für die Königin interessieren, die ja eigentlich keine so richtige Handhabe hat oder Befugnis hat, ist absolut als Meisterwerk zu verbuchen. Und ein Tool im Werkzeugkasten der Queen war tatsächlich auch immer, sich entsprechend zu kleiden. Klingt jetzt erstmal logisch, klar, Queen, Kleidung. Und natürlich haben wir alle die unterschiedlichen Farben im Kopf, die sie immer trägt, die auffälligen Farben. Und wir kennen auch alle die Hüte. Sie soll 5000 davon haben. Aber mir war zum Beispiel nie bewusst, dass sie das ganz offenkundig als Tool einsetzt. So sagte sie einmal halb ironisch, ich kann niemals beige tragen, denn dann würde mich niemand erkennen. Und ein weiteres Zitat, etwas ernster, I have to be seen to be believed. Ich muss gesehen werden, damit man an mich glaubt. Letzteres Zitat finde ich sehr stark, denn Tobias hat ja in unserer Folge über Werbeikonen das Zitat von Ogilvy mitgebracht, der sagte, you can't save a soul in an empty church, ein Zitat, das ich super fand und nach wie vor finde, das auch hier wieder reinspielt. Man braucht einfach diese persönliche Präsenz und man braucht diese Persönlichkeitsmerkmale, um Menschen anzuziehen. Und nur eine starke Persönlichkeitsmarke kann Menschen fesseln und die Blicke auf sich richten. Man braucht sein Erkennungsmerkmal, seine eigene Identität, die einen unverkennbar macht. Mein Bart zum Beispiel war immer ein solches Tool. Da hat mich relativ schnell schon nicht mehr interessiert, ob der Bart gut aussieht oder nicht. Klar, eitel ist jeder, aber er war plötzlich Markenzeichen. Ich steche mit diesem Bart auf so gut wie jedem Foto hervor, kann, wenn man mich kennt, auf der Straße erkannt werden und das hilft mir sehr. In der Differenzierung und in der Wiedererkennbarkeit. Muss deswegen jeder einen Bart tragen oder sich einen Bart wachsen lassen? Nee, auf gar keinen Fall. Hoffe ich zumindest nicht. Steht ja auch nicht jedem. Aber Menschen, die die Ambition haben, in der Öffentlichkeit zu stehen, brauchen unverkennbare Merkmale und müssen gesehen werden. Und das ist ja das, was die Queen auch sagt. I have to be seen to be believed. Ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns, glaube ich, von Queen Elizabeth mitnehmen und merken können. Ich fasse zusammen die drei Learnings, die ich heute glaube habe von Queen Elizabeth II mitnehmen zu können. Learning Nummer 1. Betrachte Menschen losgelöst von ihrer Rolle und Position. Was sind ihre persönlichen Eigenschaften, Ängste und Motivationen? Learning Nummer 2. Es gibt keine Formel für perfekte Führung, aber alle Gleichungen beginnen mit der Motivationsfähigkeit. Learning Nummer 3. Der Dreiklang der Verhaltensänderung. Zuerst kommt die Erkenntnis, dann die Überzeugung, dann die Konsequenz. Und die Kirsche auf der Sahne, ihr letztes Zitat: I have to be seen to be believed. Man muss gesehen werden, damit die Menschen an einen glauben. Das war's von Quick Wins von meiner Seite. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, ihr seid entweder schon im The Crown-Modus wie ich, dann war die Folge für euch eh prädestiniert, oder ihr kommt jetzt in den The Crown-Modus und schaltet mal ein. Ich kann die Serie auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Und ansonsten geht's nächste Woche Mittwoch weiter mit einer gemeinsamen Folge mit Tobias, wenn es wieder heißt, euer Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.